Share Your Story. Der Podcast über Personal Brand Stories von und mit Anja Kuhn.
Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Podcast Share Your Story. Hier erhältst du wichtige Tipps und Informationen rund um die Entwicklung von Personal Brand Stories. Ich stelle dir erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer vor, die uns ihre Personal Brand Story erzählen. Was macht sie aus? Welche Werte prägen sie und ihr Handeln? Welche Höhen und Tiefen gab es in ihrem Leben? Wer oder was hat sie zu der Unternehmerpersönlichkeit geformt, die sie heute sind? All das und noch viel mehr ist Teil von Personal Brand Stories.
Märchen oder Comic?
Kommt drauf an. Aktuell würde ich sagen Comic.
Krimi oder Sachbuch?
Sachbuch. Ich gucke eher Krimis, als ich lese.
Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
Epischer Roman.
Heldin oder Weise?
Heldin.
Hören oder lesen?
Lesen.
Popcorn oder Nachos?
Oh, Popcorn, süß.
Süß. Witzig. Ich hatte inzwischen mehr, die gesagt haben, salziges Popcorn. Das finde ich total interessant. Das kommt mir ja gar nicht in die Tüte. Ach, ich freue mich sehr, Carmen. Nach so langer Zeit sprechen wir heute endlich miteinander und das dann auch in meinem Podcast. Popcorn, was für ein Versprecher. Mein
Podcast. Ich hatte es gestern mit Postkarten, die sich kriegt wieder nicht hin. Manchmal hat man so Wörter, ja.
Ich spreche heute mit Carmen Brablet. Sie ist Markenstrategin, Speakerin, Autorin und leidenschaftliche Netzwerkerin. Mhm. Und sie hat eine Podcast-Agentur gegründet. Darüber sprechen wir gleich auch noch ganz detailliert.
Okay.
Aber vorher möchte ich kurz zu meiner Einleitung zurückkommen, denn ich habe gesagt, wir haben uns so lange nicht gesehen und gesprochen. Und ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Begegnungen, werde dazu auch heute noch eine Podcast-Folge hochladen, weil Begegnungen ja für die Personal Brand Story ganz wichtig sind. Uns begegnen Menschen manchmal auf einer kurzen Wegstrecke, manchmal das ganze Leben lang. Mhm. Alle hinterlassen Spuren. Und unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Wir haben uns 2008 kennengelernt bei den Wirtschaftsjunioren. Mhm. Und das ist tatsächlich spannend, wie oft wir zusammengearbeitet haben, wie oft wir uns ausgetauscht haben und auch schon auch Spuren hinterlassen haben, finde ich.
Ja, definitiv.
Also ich erinnere mich an, das ist ja nun ganz auch recht zu deinen Anfängen gewesen, zum Thema Image, mhm. Auftreten. Du hast bei uns damals einen Kurzworkshop gegeben bei den Wirtschaftsjunioren und es ging um Kleidungsstile. Und du hast mir damals den Rat gegeben, unbedingt auf helle Oberteile zu achten. Und das ist sehr, sehr hängen geblieben. Das ist tatsächlich, wenn ich zu einem Dunklen greife, habe ich oft noch, und das ist wirklich lange her, deine Stimme im Ohr.
Erstmal in der Kombination. Ne? Das machen viele halt falsch, dass sie jetzt gerade in der aktuellen Jahreszeit also zwei dunkle Farben zusammentragen und dann untergehen da drin. Mhm. Und das sieht man bei Männern halt, wenn die oft ein helles Hemd tragen und dann eben dunkleren Anzug dann dabei, dass man ein bisschen Kontrast zum Gesicht her braucht. Und ich glaube, das war da sehr stark auch drauf bezogen.
Ja. Ja, das ist richtig. Und ich hatte genau das Thema letzte Woche bei einer Hybridveranstaltung, dass tatsächlich ein Referent ganz dunkel gekleidet war. Mhm. Man merkte wirklich, wie das so miteinander verschmolz alles. Ne? Mhm. Aber da sind wir schon mitten im Thema. beziehungsweise gehe ich erstmal nochmal wieder zurück, denn was wolltest du werden, als du ein kleines Mädchen warst?
Wow, diese Frage hat ehrlich gesagt noch nie jemand gestellt. Ich hatte gar nicht die Chance, darüber nachzudenken, weil ich soweit ich denken kann, also ich bin, bei mir fing es mit 4 Jahren an, dass ich fremdbestimmt worden bin, muss auf die Bühne. Kam ist hübsch, kann sich bewegen, ist ein Sonnenscheinchen, hat eine tolle Stimme, die muss Sängerin werden. Ja, ich komme mehr oder minder aus der Künstlerfamilie und ein bisschen Showbiz-Erfahrung und meine Mutter hat das sehr, sehr stark gepusht und die Frage kam nie auf, Kind, was willst du denn? Wow. Also das kam als Teenager auf, dass ich dann angefangen habe zu rebellieren und dann einfach gesagt habe, pass auf, ich habe einen Terminkalender, seit ich 8 Jahre alt bin, möchte ich nicht mehr. Ja, ich bin nicht für das Showbiz gemacht. Ich mag das nicht, mich vor Leuten zu präsentieren und noch Rolle zu spielen. Und ich habe ja alles durch. Also ich habe im Düsseldorfer Schauspielhaus gearbeitet als Kinderschauspielerin. Ich habe gemodelt, ich habe gesungen, ich habe getanzt, ich habe Klavier gespielt. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ich möchte mal wissen, wer ich eigentlich bin. Ja, und Thema Identität ist gerade bei der Marke ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Und ich glaube, das war so der Anfang auch für mich, mich mit diesem Thema, wer bin ich denn, was bin ich denn, wofür bin ich denn da oder wofür stehe ich eigentlich auch für mich selber stark damit auseinanderzusetzen. Also das Thema Identität begleitet mich auf eine ganz andere Art und Weise schon, ja, seit Kinderschuhen.
Also quasi ein roter Faden.
Ja, definitiv, in interessanter Weise.
Und trotzdem bist du ja dann überraschenderweise in die IT-Branche gegangen.
Ja. Ja, ich bin ein sehr dualer Mensch, was das anbetrifft. Auf der einen Seite liebe ich es, auch wenn ich gesagt habe, dass Rollenspiel nicht mein Ding war, aber Bühne fand ich immer ganz toll. Liebe ich es, auf der einen Seite eben auf der Bühne zu stehen, Menschen mit Inhalten zu entertainen, aber auf der anderen Seite finde ich Technik auch total faszinierend. Ja? Wir hatten uns ja gerade im Vorgespräch auch darüber unterhalten, dass man als Single-Frau auch gerne mal irgendwas entweder selber machen kann und muss oder sich auf andere verlassen muss und bis auf eine Bohrmaschine über Kopf in die Wand halten, habe ich hier auch in der neuen Wohnung, wo ich gerade bin, auch das meiste selber gemacht, ob es jetzt gestrichen war, eine Tapete an die Wand gezimmert oder Lampen angebracht, also zumindest vom Strom her. Und ich finde das spannend, also wie Technik funktioniert, vor allen Dingen die digitale Welt war schon immer so ein Thema, ich dachte so super. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich ein Familienmitglied im Ausland habe oder einen Teil meiner Familie im Ausland habe, dessen Familienmitglied mich mal besucht hat, da war ich 17, und mir diese Welt der IT eröffnet hat. Und da macht es so Ping in meinem Kopf eigentlich, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so ein Weg, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch Biologie studieren wollte. Ich wollte in die Genetik, ich wollte in die Forschung, ich wollte also was bewegen in der Welt. Ja, ich hab tatsächlich meinen mit 14 Punkten meinen Leistungskurs Bio im Abi abgeschlossen. Also ich bin da auch nach 2 Stunden aus der Prüfung raus, wo alle mich gehasst haben, weil sie dann nicht mehr auf Toilette gehen durften. Ja, aber das waren so die 3 Sachen, ich dachte so geil, das sind genau meine Themen. Und aber trotzdem hat mich das beruflich dann nicht weitergebracht, weil ich dann auch Gott sei Dank die richtigen Berater hatte oder mich mit den richtigen Leuten auseinandergesetzt habe. Und dann ging mein Weg ins Ausland. Dort habe ich mich zur Computersystemanalystin ausbilden lassen. In den 90ern gab es so das Thema hier in Deutschland noch nicht so, was das Thema Netzwerke anbetrifft und auch duales Studium. Und war dann als Computersystemanalystin dann in meinen frühen 20ern wieder in Deutschland zurück und habe dann hier als erste Frau in einem Großkonzern die IT quasi aufgeräumt.
Wo hast du diese Ausbildung gemacht?
In Kanada.
In Kanada.
Genau, im kanadischen Silicon Valley, zu der Zeit als Ottawa, also die Landeshauptstadt. Und das war Wahnsinn. Also das war 97 bis 99 so die Zeit, wo es wirklich geboomt hat, wo gefühlt jeder, der irgendwann mal was anderes gemacht hat und jetzt gerade auf dem Arbeitsmarkt Probleme hat oder sich umschulen lassen möchte, die Möglichkeit hat, in die IT zu gehen. Das war so eine Riesenwelle und fing in Amerika an, beziehungsweise Nordamerika, und ging dann so in den Anfang der 2000er halt nach Deutschland rüber. Und habe ich dann quasi dort sehr spannende Erfahrungen machen dürfen diesbezüglich.
Ja, dann hast du die IT aufgebaut. Und wie ging es dann weiter, dass du, ich glaube, dann knapp 8 Jahre später ja komplett was anderes gemacht hast?
Weniger sogar. Also ich habe, bevor ich in dem Großkonzern in meinem Fachgebiet angefangen habe, war ich in Deutschland zurück und habe angefangen, mich früher hat man auch Zeitungsannoncen nach Jobs
untersucht. Ja, ich erinnere mich heute, auch noch.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ist irgendwie so verrückt. Ist doch gar nicht so lange her eigentlich, 20 Jahre. Und habe dort einen Finanzvertrieb getroffen. Zu der Zeit wusste ich noch überhaupt nichts von diesem Thema, aber ich habe auch kein BWL-Studium zu der Zeit gehabt und fand aber den Text spannend und das Team spannend und habe tatsächlich im Finanzvertrieb angefangen, als Teilzeit-Selbstständiger, also quasi nebenberuflich, und bin dort durch viele Zufälle Verkäuferin für Produkte, von denen ich keine Ahnung habe, das war nicht so mein Ding, aber Team aufbauen und vor allen Dingen, ich bin, wie gesagt, durch einen Zufall in das Thema Training reingekommen und habe dann mit 21 Jahren meinen Trainerschein gemacht und habe das geliebt, Leuten was beizubringen und zu sehen, wenn es anfängt, kennst du ja auch, in deren Augen zu blitzen, wo du merkst, ah, da ist angekommen, da hat es jetzt gerade Peng gemacht und das ist toll. Und das hat man wiederum in meinem Angestelltenverhältnis, mein Chef, mitbekommen, weil ich war die jüngste und die einzige Frau. Also alles Augenmerk der Führungsriege war so auf mich gerichtet, damit da auch nichts schief geht. Ne? Muss ja aufpassen. Die Jungs mussten auch ihre Kalender abhängen und sowas. Das fand ich total schade. Habe ich erst 2 Jahre später erfahren, weil eigentlich wäre mir das egal gewesen, aber nur eine Gender-Geschichte. Ja, jedenfalls hatte der dann irgendwann mal, dieses Gefühl, das Kind kann mehr als nur sich mit Serversystemen und Netzwerken auseinandersetzen, und hat mich dann in Führungskräfteprogramme reingesteckt, was total gut gelaufen ist. Und da war ich auch die Jüngste. Und das Spannende war, hätte man mir für jedes Mal einen Euro gegeben und man gesagt hätte, Kind, du bist doch noch so jung, du hast doch noch so viel Zeit, ne? Mach mal langsam. Ich dachte, warum? Denn nur weil du mit Mitte 50 noch immer nicht weißt, wohin du willst, heißt das doch nicht, dass ich mit Anfang 20 das nicht weiß, ne? Ich war schon immer so eine, die merkst du auch an der Schnelligkeit, die ich spreche. Ich überfordere Menschen gerne damit, dass sie bremst mich bitte, wenn es zu schnell wird. Ich merke das mal später. Sorry. Dass ich halt weiß, wohin ich will und dann einfach voller Begeisterung renne. Ne? So. Mhm. Und ich bin dann ins nationale Führungskräfteprogramm und dann ins internationale Führungskräfteprogramm, wobei ich da am Test gescheitert bin, und zwar zweimal. Und dann musste ich zu meinem Chef, meinem Abteilungsleiter. Und er sagte, was ist denn da los, Frau Hollitz? Ich sage, Multiple-Choice-Test, und habe dem so erklärt. Also was habe ich gehabt? Das war einfach eine Grafik, eine kaufmännische Grafik, wo ich klassische Multiple-Choice-Fragen dazu beantworten musste. In der Schule hast du sowas nicht. Im IT-Studium hatte ich sowas nicht. Ich habe kein BWL-Studium zu dem Zeitpunkt gehabt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da gesehen habe. Dementsprechend bin ich durch diesen blöden Test gefallen, wegen so einer Grafik. Ja. Gut an der Stelle, weil sonst keine Ahnung, was sonst passiert wäre. Und dann meint er so, ja, dann haben Sie jetzt 2 Möglichkeiten. Sie finden sich damit ab und bleiben Spezialistin, also Fachspezialistin, oder Sie beißen jetzt in den sauren Apfel und machen jetzt nochmal irgendwie ein Studium mit was Kaufmännischem, denn ohne Titel werden Sie in so einem Konzern wie hier eh nichts, also auf der Führungsebene. Ja, das war dann, ich glaube, Juli. Im September fing dann mein Studiengang an. Ich habe dann bei der FOM angefangen, also so ein extra für Berufstätige in mehr oder minder Vollzeitstudium, also Präsenzstudium, jeden Freitag, jeden Samstag 16 Wochenstunden zur Uni. Nach der Arbeit. Und also danach weiß man, wer seine Freunde sind, wenn man sowas 3 Jahre durchgezogen hat. Und zum Leidwesen meines Arbeitgebers habe ich im ersten Halbjahr, also ich habe mich als Diplom, warte mal, Kauffrau, Diplom Wirtschaftskauffrau für Informatik angemeldet und habe dann auf Kauffrau dann später gewechselt, so rum. Weil ich habe im ersten Halbjahr meine erste Marketingvorlesung gehabt und dann fing es bei mir in den Augen an zu blitzen. Das war so dieser Moment der Erleuchtung, wo ich merkte, Wirkung, was ich ja immer durch mein Bühnendasein und durch die ganze, und da schließt sich nämlich langsam der Kreis, die Sachen, die ich als Kind erfahren habe und durch meinen ganzen Jungs ja auch mitgegeben habe, weil ganz ehrlich, wenn die mit Jeanshemd und Smiley-Krawatte zum Chef gegangen sind, um Budget für ein paar Millionen für ein Projekt rauszuholen, habe ich dann immer so ein bisschen gecoacht an der Stelle. Also da fing das schon an. Und saß dann in dieser Vorlesung, dachte mir dann so, okay, in dem Bereich willst du was machen. Also Wirkung ist dein Ding. Technik, ja, liebe ich, aber das mit Menschen und Wirkung, das ist es. Und fing dann an zu recherchieren und habe dann durch Sachen, die ich auch in Kanada damals irgendwie so nebenbei mitbekommen habe, das Thema Imageentwicklung gefunden und habe dann ein kurzes Sabbatical genommen, bin nach London gegangen und habe mich dann ein paar Monate zur Imageberaterin ausbilden lassen. Cool. Genau, und habe dann im Endeffekt, wenn man so zusammenfasst, also ich habe das BWL-Studium noch weitergemacht, mit Spezialisierung auf Marketing natürlich und Unternehmensführung, habe dann also summa summarum zwei Ausbildungen und ein Studium, mit dem ich dann irgendwann mal dann meine Selbstständigkeit gestartet bin. Witzigerweise habe ich das wirklich alles parallel zwei Jahre gemacht. Also ich habe mich entschieden, nach London zu gehen, habe meinen Job nicht gekündigt, weil mir war das zu unsicher. Ich brauchte halt, also ich habe damals nicht so viel verdient, dass ich wahnsinnig viel zurücklegen konnte, um mal eben so ein Unternehmen aufzubauen. Ne? Ich bin ja auch jemand, der dann, wenn dann richtig macht, ich habe mir also Geschäftsräume gemietet und alles Mögliche. London für drei Monate ist auch exorbitant teuer. Und das kam alles ein bisschen zusammen und dementsprechend habe ich wirklich zwei Jahre lang parallel mein Angestelltenverhältnis, 40 Wochenstunden plus Rufbereitschaft, mein Präsenzstudium und meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ja. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe, die zwei Jahre lang. Ich habe noch eine Beziehung geführt nebenbei. Ach ja, mein Gott. Ja, ging aber auch nur, weil zwei von den drei Sachen wir dann zusammen gemacht haben. Von daher war das okay. Aber das war eine heftige Zeit, aber ich wusste halt, wofür ich es gemacht habe an der Stelle. Mhm. Ja, und so sind dann alle Dinge zusammengekommen. Und interessanterweise habe ich alle Leidenschaften, die ich irgendwann mal hatte, die Technik, das Reden, das Menschen in die Wirkung bringen, beziehungsweise stimmige Wirkung, um denen beizubringen oder auch zu analysieren, heute in meinem Berufsbild vereint. Und ja, so bin ich angekommen, berufstechnisch mit 40 und so glücklich wie noch nie in meinem Leben, wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
Das finde ich total großartig und ich finde es faszinierend, wenn man vorher manchmal denkt, ah, jetzt habe ich hier so einen Brocken und hier so einen Brocken und irgendwie ist das so gar nicht stimmig und andere, die von außen drauf gucken, denken so, was machen sie da, was macht sie da, ne? Und am Ende ist es eben doch total stimmig und es ergibt ein ganzes Bild wie so ein Puzzle. Mhm. Manchmal muss man so ein bisschen ruckeln, dass die Teile wirklich gut zusammenpassen, aber es funktioniert und am Ende passt einfach alles zusammen, ne? Wenn das man darauf vertraut.
Das ist der Punkt und vor allen Dingen, wenn man sich Zeit lässt, und nicht auf alle hört, die meinen, hä, passt doch gar nicht. Also genau das, was du gerade angesprochen hast, habe ich erlebt, als ich mich jetzt selbstständig gemacht habe. Und mir immer Leute so fragen, ja, wo kommen sie denn her? Was haben sie denn vorher gemacht? Ja, IT, Serverspezialistin. Aha, was hat denn das miteinander zu tun? Ich dachte so, oh. Ich musste mich natürlich die ersten Jahre echt mehr rechtfertigen und natürlich doppelt so viel Arbeit und Leistung zeigen, damit die Vergangenheit dementsprechend nicht, nicht irgendwie negativ war. Dann fing es an, dass ich quasi als Marketing-Spezialistin in IT-Unternehmen gerufen worden war. Da war kein Thema, weil ich sprach deren Sprache und dann innerhalb von zwei Minuten waren die Leute alle pari mit mir. Das war super. Und dann, das ist auch witzig, ne? Also ich bin immer so solchen Sachen immer ein bisschen die Zeit voraus. Meine Podcast-Agentur ist eine reine digitale Agentur. Mein Team sitzt in ganz Europa verstreut, ja, und wir haben, also ich habe teilweise Mitarbeiter von mir erst zwei Jahre später persönlich kennengelernt.
Habe ich gesehen dieses Jahr auf Facebook, als du in Barcelona warst.
Genau, richtig. Und trotzdem hat es von Anfang an super funktioniert. Und wir haben die Leute mal gefragt, ja, wie, sie haben kein Büro, ich kann nicht zu ihnen kommen. Ich so, nee, wir sind digital, ich komme gerne zu ihnen oder wir mieten uns oder setzen uns einen Café, ja. Also quasi sehr zeitgemäß, so die Startup-Mentalität. Aber seit Corona sagen sie alle, boah, das ist aber sehr fortschrittlich, dass sie das schon vorher gemacht haben. Ich denke so, nee, ist klar. Bis jetzt ist das total normal. Jetzt akzeptiert das jeder. Jetzt muss ich das nicht mehr rechtfertigen. Also das ist irgendwie, das gehört so ein bisschen auch zu meinem Leben dazu, dass ich erst rechtfertigen muss und hinterher ist das alles total logisch.
Tja, wo kann ich gehen? Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast dann tatsächlich zu Beginn deiner Selbstständigkeit als Styleberaterin erstmal gearbeitet. Ne? Du hast Menschen begleitet, also zum einen gecoacht, was passt zu ihnen, und dann aber auch wirklich in echt physisch mit ihnen im Geschäft auch ausgewählt.
Genau. Also es ging darum, mach deine Kompetenzen sichtbar, weil auch wenn viele sich davon frei zu sprechen versuchen, ist es nun mal so, dass wir 80% unseres ersten Eindrucks oder mehr sogar davon über die Optik bestimmen. Mhm. Ja, wir sehen jemanden, das hatte ich auch mal, ich hatte eine Marketingvorlesung, da wird uns ein Professor Koryphäe angekündigt, alles oh, super. Und dann kam der hatte irgendwie auch einen Fahrradunfall vorher, der hatte wirklich noch ein Blatt in den Haaren. Ne? Der sah im ersten Sinne des Wortes aus wie aus dem Gebüsch gezogen. So ein völlig verwirrter Professor, wo du denkst so, ach du Scheiße, der will uns echt was beibringen, der, also Steinzeit und so, ne? Der hat lange gebraucht, bis wir wirklich unser Gehirn aufgemacht haben für ihn, ne? Also ihm wirklich zugelassen haben, als Experten zugehört haben. Und das kannst du gerade die ganzen Verkäufer, ganzen Kundenberater, ja, die einfach nicht so viel Zeit haben, um mit dem Kunden warm zu werden und den von sich zu überzeugen, damit die wirklich offen sind für den Inhalt. Und das kannst du mit der Optik, in dem du stimmig auftrittst, da sind wir wieder bei einem Thema, entsprechend zu dem Bankberater, der im Hawaii-Hemd auftritt. Ne? Also ein ganz plakatives, dummes Beispiel mal zu nennen. Da sind Leute auch erstmal ein bisschen distanziert und schockiert und da brauchst du lange, um warm zu werden mit denen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, da baue ich halt auf. Und das zeige ich den Menschen in Seminaren, in Personal Shopping-Momenten, wo ich wirklich hauptsächlich den Herren dann in Laden gegangen bin und ja, Outfits für die zusammengesucht habe. Und es hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich selber keinen Bock mehr hatte, einkaufen zu gehen. Wenn du das beruflich machst, hast du darin privat keinen Spaß mehr.
Kann ich nachvollziehen.
Außer, dass ich den ganzen Freundeskreis frage, Makam, ich bräuchte mal wieder was, kannst du mitkommen? Alles nur keine Jeans shoppen. Also Jeans, Hosen shoppen für einen Personal Shopper, Hut ab für jeden, der das heutzutage noch macht, war für mich der absolute blanke Horror. Ich habe gesagt, Business Outfits ja, bin ich in 2 Stunden durch, hast eine komplette Garderobe zu Hause, aber kein Privatklamotten mehr. Das ist schlimm.
Wobei ich inzwischen feststelle, wenn ich Menschen, jetzt ist man nicht so viel unterwegs im Moment, aber generell so in klassischen Anzügen sehe, das ist mir inzwischen schon fast so ein bisschen fremd geworden, weil sich so grundsätzlich Stil, Kleidung komplett verändert hat in den letzten Jahren. Ne?
Ja.
Also Unternehmensberater, Banker, Versicherungsangestellte, die in einer Stadt geballt auftreten in Anzügen, blau, grau, schwarz, finde ich heute total befremdlich.
Also ich habe das Gefühl mit der Krawatte, das braucht es nicht mehr.
Ja.
Auch wirklich bei den, ich sag jetzt mal, alteingesessenen traditionellen Unternehmen. Ne? Vor allen Dingen, wenn du auch ein gewisses Alter hast, dann gehört das irgendwie dazu. Oder wenn du so einen Industrieclub beispielsweise eine Veranstaltung hast, ne? Oder die IHK ein neues Empfang macht, der jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr jetzt ausfällt. Solche Geschichten, ja. Aber ich stimme dir absolut zu. Ich finde es mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man Stile so ein bisschen mixt, solange es zur Person passt. Mhm. Also wenn du, ich hätte das ja auch ganz oft gehabt, dass ich habe ja für die Konrad-Adenauer-Stiftung auch gearbeitet, wo wir in Schulen gegangen sind und dann wirklich auch die Kids für diese Art in den Beruf vorbereitet haben. Mhm. Und dann haben die Lehrer denen auch gesagt, zieht doch mal so das, was ihr zur Bewerbung anziehen würdet, mal für dieses Seminar da mal an. Ne? Und dann hast du auch echt gemerkt, dann sitzen die Jungs da in das erste Mal in ihrem Leben in einem Hemd, mit einer Krawatte und mit einem Anzug und dann mit ihren Sneakers an der Beine und fühlen sich so unwohl. Ja? Und die Mädels, ich will gar nicht anfangen, was ich da teilweise alles gesehen habe. Also das ist auch so ein Ding, du musst dich, also ein Mann, der einen Anzug liebt, ja, der kann auch in einem Start-up dementsprechend als jung, dynamisch und hip wahrgenommen werden. Aber du musst es halt verkörpern, denn deine Kleidung ist ja deine zweite Haut. Und wenn du dich darin einfach nicht wohlfühlst, ja dann, und das ist nämlich auch so der Punkt, das bei mir eben auch von der Vermittlung her auch mal für die Leute ganz wichtig war, wenn du dich nicht wohlfühlst, strahlst du das aus. Die Wahrnehmung deines Gegenübers ist aber nicht, der fühlt sich in seiner Krawatte nicht wohl, sondern der ist unsicher, was seine Kompetenzen in diesem Setup anbetrifft. Also eine Fremd- und Selbstwahrnehmung komplett aneinander vorbei. Und deswegen ist halt auch immer ganz wichtig, und das war damals auch schon mal eine Botschaft, Dresscode ist das eine, aber primär geht es darum, dass du echt bist und wirkst und dich wohlfühlst, weil dann hast du auch diesen Funken, den du rübersprühen kannst an der Stelle. Ansonsten wird es schwierig, wenn man so eine Maske hinter einer Maske sitzt.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und man zubbelt ja auch irgendwie die ganze Zeit an sich herum. Ne? Wenn man etwas trägt, ja, womit man sich nicht wohlfühlt, dann zupft man am Ärmel oder am Kragen oder keine Ahnung. Irgendwie ist man ständig dabei und ist gar nicht bei sich und schon gar nicht bei seinem Thema. Man ist selber abgelenkt.
Oder wenn du als Frau mal nicht Probe sitzt mit einem neuen Rock oder einem Kleid oder lange nicht mehr anhattest, ja, Corona-Pfunde lassen grüßen, denn Problem habe ich auch gerade. Ja, aber es ist ja so, ne? Wenn man gerade an der Hüfte oder am Po verändert man sich als Frau ja ganz schnell und dann setzt man sich hin und merkt so, oh Scheiße, der ist aber ein bisschen hochgerutscht jetzt, ja? Und dann sitzt man die ganze Zeit, denkt sich so, am besten auch noch unterm Glastisch, hoffentlich guckt da keiner hin, ne? Und ist dann natürlich völlig unsouverän in dem Moment. Und dann hast du so eine Kombination, wo du denkst, ja super, jetzt kann ich eigentlich auch nach Hause gehen. Ne?
Deswegen, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die am Ende des Tages dich völlig aus der Bahn werfen können, obwohl es einfach nur eine Klamotte ist. Ne? Deswegen dann auch viele sagen, naja, Klamotten. Ja, Klamotten. Klar muss dahinter Kompetenz kommen und Eloquenz kommen. Du musst in deinem Thema sein, natürlich. Aber es ist deine Eintrittskarte. Es ist genauso, wenn du eingeladen bist und in ein Haus, um mir das anzugucken und die Fassade bröckelt schon vor sich hin. Was machst du? Du bleibst erstmal draußen stehen, wenn du Angst hast, dass es dann, wenn du zusammenfällt, wenn du die Tür aufmachst. Ne? Und du hast kein Grundvertrauen. Und das ist in Personen, meinetwegen in LKWs genauso. Wenn ich jetzt einen Umzugsunternehmer bestellt hätte, dessen LKW mal gerade durch zwei Schrauben noch zusammengehalten wäre, dann hätte ich die nicht gebucht. Ne? Also das ist auch, ja, aber das ist ja auch so eine optische Sache mit ein bisschen Technik dabei, klar. Aber da kommt der Nerd wieder bei mir durch, ne? An der Stelle. Aber das, wir können uns davon nicht freisprechen. Und wenn wir das einfach in unser komplettes Marketing, eben nicht nur die Webseite, nicht nur die Visitenkarte, nicht nur die Unterlagen, sondern eben auch wir als Mensch gehören damit hinein, Social Media lässt grüßen, ja, dann haben wir auch eine größere Chance, stimmig von unserem Gegenüber wahrgenommen zu werden und weniger ins Marketing investieren zu müssen, an Zeit und an Geld.
Ja, das stimmt. Ja, aber zwischen diesen Baustellen oder dieser Station in deiner Karriere, auf deinem Berufsweg und heute gibt es ja noch viele andere Schritte. Vielleicht kannst du zusammenfassen und uns auch mal erzählen, was war so vielleicht ein besonderes Highlight? Was hat dich total beflügelt, aber auch als Schlüsselmoment vielleicht in eine andere Richtung gelenkt? Zum Podcast zum Beispiel?
Also nehmen wir vielleicht wirklich mal den Podcast. Denn über die anderen Sachen habe ich in so vielen anderen Podcasts Podcasts schon gesprochen. Das ist ganz witzig. Also ein großes meiner Standbeine war ja das Thema Speaking. Also auf der Bühne stehen, Menschen, Massen mit Inhalten zu entertainen. So. Und da ich auch viel mit amerikanischen Kollegen zu tun habe und da auch immer meine Kontakte pflege, weil ich da auch viel gearbeitet habe, und immer gesagt kam, du Sprecherin, verdienst mit deiner Stimme Geld, du musst einen Podcast machen. Also, oh Leute, echt die nächste Sau, die man durchs Dorf treiben muss, ne? So, aber dann kam es auch dazu, dass ich sehr viele Unternehmenskunden hatte, die mich auch gefragt haben, ja, jetzt meine PR-Agentur den Podcast und die machen einen Podcast. Und ich habe gehört, macht das Sinn? Ich konnte dazu keine Antwort geben. Und dann dachte ich mir, ja gut, das musst du das halt mal selber durchprobieren, bevor du das in irgendeiner Art und Weise empfehlen oder nicht empfehlen kannst. Ja, dann habe ich mich hingesetzt, 2015 und 2016 meinen eigenen Podcast gelauncht mit der festen Überzeugung, meine Zielgruppe, Unternehmer, ja, Mittelständler, ständische Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor hören sowieso keine Podcasts. Prove wrong. Ja, also ich wollte eigentlich allen zeigen, ihr habt Unrecht. So, genau das Gegenteil ist passiert. Ich habe in den ersten 3 Monaten nach meinem Launch, ich habe da echt Bock drauf gehabt. Also es hat mit der Zeit richtig Spaß gemacht. Ich habe dann tolle Interviews geführt und dieses Thema so richtig, bin da so richtig aufgegangen da drin und habe plötzlich Anfragen für Vorträge und Unternehmensberatung bekommen. Ich dachte, wo kommen die denn alle her? Also so geballt, weißt du, so unnatürlich viel auf einmal. Und habe dann natürlich angefangen zu recherchieren, wo kommen sie denn her? Also wie haben sie über mich erfahren? Weil meistens ja eigentlich meine Akquise-Netzwerke oder meine Netzwerke sind. Und dann kam immer öfter das Thema, ich habe es in ihrem Podcast gehört. Okay, ich muss alles wieder zurücknehmen, was ich vorher behauptet habe. Und habe dann, habe mich natürlich, also das ist ja, wenn du sowas machst, mit einer Grundüberzeugung, es wird nicht funktionieren, dann aber Spaß entwickelst und hinterher sogar dadurch Erfolge hast, das ist natürlich eine geniale Entwicklung. Und habe dann gedacht, okay, wenn das für mich funktioniert, gucken wir uns mal die Business-Seite dieses Marketing-Mediums an. Weil ich habe das bis dato noch nicht als Marketing-Medium gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, dann ging so ein paar Wochen, Monate ins Land. Dann kam die Demexco, die größte Digital-Marketing-Messe zu dem Zeitpunkt in Köln. Und da fand in dem Jahr der erste Slot zum Thema Podcast-Marketing statt. Und ich habe mich da reingesetzt und hatte meinen Erleuchtungsmoment. Ich habe das auch nie vergessen. Ja, das war total toll. Die haben quasi eine Studie, die erste deutsche Studie dann auch vorgestellt und Zahlen präsentiert. Und ich saß da drin und dachte mir so, geil, das willst du auch. Das ist genau dein Ding. Ja, weil ich muss dir vorstellen, bis dato war ich immer als Alleinkämpferin unterwegs. Meine Zeit gegen Geld getauscht, ich durfte nicht krank werden, in Urlaub fahren, schwierig, weil dann verdienst du ja keine Kohle, ja, oder du verpasst einen tollen Kunden. Es hat immer so ein bisschen im Hinterkopf gesessen. Und mein Wunsch war es, wirklich ein Unternehmen aufzubauen, Leute zu beschäftigen und auch mal so ein bisschen unabhängig zu werden von diesem Zeit-gegen-Geld-Faktor. Und das ist das klassische Hamsterrad, wovon viele Coaches ja auch sprechen. Und saß dann da drin, dachte mir nur so, kann es sein, dass es das ist? Also so ein innerer Dialog, der dann, während da 100 Leute um dich herum sitzen und so, so einer Präsentation lauschen. Ich habe mein Handy gezückt und habe dann angefangen zu googeln, ob es denn, also wie viele Agenturen zu dem Thema es in Deutschland gibt. Weil, also Agenturfeld, Marketing, Deutschland, kannst du ja vergessen. Also du kannst ja nur mit sehr, sehr viel Geld und guten Connections da wirklich mittlerweile in dem Feld irgendwas reißen. Und ich war erstaunt, dass ich eigentlich noch nicht mal eine Handvoll gefunden habe. Und vor allen Dingen mit der Spezialisierung, Marke, stimmige Wirkung, Podcast als Medium dazu zu nutzen, gar kein. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Kann das so einfach sein? Ich habe gesagt, gut, wenn das keiner macht, I do, I will, ich mach's. Das war im September. Im November habe ich meine Firma angemeldet, habe Florian gefunden, nein, er hat mich gefunden, mein Producer, mein Technikheld, ja, der dafür sorgt, dass meine Kunden am Ende auch eine geile Qualität haben und tolle Songs produziert und sowas. Also das ist, ehrlich gesagt, glaube ich nicht so ganz daran, aber ich werde immer wieder, ich weiß es nicht, immer wieder werde ich mit der Nase drauf gestoßen, wenn du dem Universum sagst, ich bin bereit, ja, oder dein Herz irgendwie bereit ist, dann kommt alles von alleine. Also wenn mich Leute gefunden haben, die jetzt für mich arbeiten oder mit denen ich arbeite, Kunden mich angesprochen haben, ich gesagt habe, woher weißt du, dass ich jetzt Podcasts mache? Also ganz verrückt, das kann man so logisch gar nicht erklären, um ehrlich zu sein. Aber ja, das hat sich alles so in diesem Berufsbild verbunden, was ich irgendwann mal gerne gemacht habe, die Station, die wir kurz vorher angesprochen haben. Und das ist echt spannend.
Das klingt toll. Also für sich zu sagen, was du eben gesagt hast, ne, ich bin angekommen. Ich finde, das ist was unfassbar Wertvolles.
Ja, und vor allen Dingen leider auch selten. Also ich sehe das, ich habe ja auch so viele, ähnlich wie du ja, Einzelpersonen auch gecoacht in meinen jetzt mittlerweile 16 Jahren, ich selbstständig bin, Wahnsinn. Und das war auch immer so ein Thema. Ja, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo ich hin will, ich weiß nicht, also was so mein Mehrwert ist in der Welt. Ne? Also dieses Angekommensein eben. Also ja, im Grunde genommen ist es ja auch ein Identitätskampf. Ne? Mhm. Wer bin ich, wofür bin ich da? Dieses Reason Why, was ja der Simon Sinek auch mal sehr, sehr schön beschreibt. Und ich bin deswegen wahnsinnig dankbar. Also ich habe echt viel Scheiße erlebt, wenn ich das jetzt mal so blank sagen darf. Ja, ich habe eine Insolvenz hinter mir. Ich habe ganz, ganz viele schlimme Momente in meinem Leben hinter mir. Mhm. Und wenn das nicht passiert wäre, weiß ich nicht, ob ich mein Thema, meine Welt, meine Erfüllung gefunden hätte. Ne? Also manchmal muss man wirklich böse einen auf den Kopf kriegen oder mehrfach umfallen, um anzukommen. Ich möchte es absolut keinem irgendwie wünschen, diesen Weg auch gegangen zu sein. Es geht hoffentlich auch einfacher. Aber ich sage auf der anderen Seite, es war für was gut. Also ich versuche immer dieses, wofür war es denn gut, aus solchen Situationen zu ziehen, nachdem man sich dann wieder beruhigt hat, wenn der Schock vorbei ist. Und ja, das war so mein Weg. Also das ist ganz, ganz wichtig, sich auch zu fragen, woran habe ich Spaß? Ne? Nicht, was ist gerade auf dem Markt möglich? Denn wir haben es, Dieter Bohlen und Co. haben es bewiesen, man kann mit jedem Mist Geld verdienen. Mit jedem. Ja, und wenn wir uns Joko und Klaas angucken, dann ist das nochmal die Bestätigung dessen, dass man es wirklich kann. Und deswegen würde ich auch nicht mit diesem Gedanken, ja, was kann man denn auf dem Markt machen? Was geht denn? Ja, was funktioniert denn? Sondern wofür brenne ich? Und dann kannst du wirklich mit jedem Mist heutzutage auch ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Mhm. Nicht, dass man jeden Mist machen sollte, ja, aber man sollte auch, ja, ne, das ist schwierig jetzt in der Aussage, aber man sollte wirklich versuchen, auch einen Mehrwert für irgendjemanden zu stiften. Aber ja, es geht. Ne? Aber es ist wirklich so ein, es fängt bei einem selber an, finde ich.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu deiner Insolvenz. Was war so das Erste, was du danach getan hast? Ich meine, eine Insolvenz raubt einem ja unglaublich viel Kraft. Man versucht es immer noch wieder abzuwenden, investiert jede Energie, die man irgendwo abzapfen kann, in da rein. Mhm. Dann ist es plötzlich soweit und du kannst es nicht mehr abwenden. Was war das Erste, was du danach gemacht hast, als du wieder Kraft hattest und wusstest, so, jetzt muss ich weitermachen? Was hast du da gemacht und was war das Erste?
Also es war ein langer Prozess im Grunde genommen. Deswegen kann ich dir, glaube ich, gar nicht sagen, was wirklich das Erste war. Ich erinnere mich an so Momente, über die ich ja auch schon berichtet hatte, dass ich einfach da gesessen habe. Also ich habe bevor ich die Insolvenz angemeldet habe, habe ich 3 Monate lang versucht, also wir reden hier von der Finanzwirtschaftskrise, die wir vor über 10 Jahren hatten, habe ich wirklich 3 Monate mir die Finger wund telefoniert und immer wieder die gleichen Aussagen gehört. Sie sitzen mit ihrem Thema nicht am Kapitalstock. Ich habe damals, was du angesprochen hattest, eben so das Thema Seminare, Kleidung, äußeres Wirkungsbild, Erscheinung und sowas gemacht. Sind die Power-Themen, das ist jetzt gerade nicht so wichtig, das müssen wir nach hinten stellen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin an ein neues Jahr gestartet oder ich bin auf Weihnachten hingelaufen mit einem vollen Auftragsbuch und ich bin in ein Jahr gestartet mit 0 Aufträgen. Also innerhalb von ein paar Tagen hat sich quasi mein komplettes Auftragsbuch verabschiedet. Das war eine Schocksituation. Dann arbeitest du 3 Monate am Telefon und versuchst irgendwie zu akquirieren. Hörst immer wieder, sitzt nicht am Kapitalstock, brauchen wir gerade nicht und solche Fragen. Und dieses ständige Nein. Also das waren so die 2 Punkte, die mich sehr geprägt haben. Ich habe also auf meiner Couch gesessen, konnte ja nichts machen. Ich hatte kein Geld, meine Konten waren gesperrt. Ich war im völligen Schockzustand. Und habe dann einfach für mich entschieden, dass ich 2 Dinge nicht mehr haben will. Ich will nie wieder jemanden anrufen müssen und um einen Job betteln müssen. Daher kommt auch mein Slogan, gebeten werden statt zu bitten. Das ist quasi meine persönliche Hymne gewesen. Also mein Mantra, Mantra, genau. Was heute zu meinem Unternehmensslogan geworden ist oder mit den Jahren. Und ich will nie wieder hören, dass ich nicht am Kapitalstock sitze mit meinem Thema.
Was für eine Formulierung.
Das ist so eine klassische BWL-Formulierung. Da siehst du auch, wer meine Kunden waren zu dem Zeitpunkt, die sie heute immer noch sind.
Darf ich ganz kurz noch einhaken? Hattest du das Gefühl, du hast gerade gesagt, du hast so viel telefoniert in dieser Notsituation. Hattest du da auch das Gefühl, dass der andere auf der anderen Seite das auch gespürt hat, dass du Not hast?
Oh, bestimmt.
Also ich stelle mir jetzt mal so ein bisschen vor wie der Hund, der deine Angst riecht, ne? Der Kunde, der auch riecht, was für eine Not du hast.
Mit Sicherheit. Also diese Not und die Verzweiflung und die Panik ist wirklich von Anruf zu Anruf natürlich größer geworden. Also Souveränität hatte ich nach 3 Monaten überhaupt nicht mehr. Ich war das absolute gebrochene Häufchen Elend. Also wo ich dann auch gesagt habe, okay, bevor jetzt, ich hatte ja Verbindlichkeiten, aber ich habe einen Buchvertrag, ich habe damals die Technik, die heute da ist, hätte ich mir damals gewünscht. Ich habe eine Online-Akademie quasi bestellt gehabt, also es war unfassbare Summen, für die man damals dafür aufbringen musste, mit der Sicherheit im Hinterkopf, das ganze Jahr ist voll, du bist ausgebucht, das kannst du locker leisten. Diese Verbindlichkeiten liefen weiter, aber es kam halt kein Geld mehr rein. Das heißt, jeden Tag wurde die Panik größer, die Stunden, die ich geschlafen habe, kürzer. Natürlich haben sie es gemerkt. Also ich habe Schauspielen gelernt, aber ich bin nur ein Mensch, ne? Mit Sicherheit. Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Und ich habe dann, das Erste hast du gefragt, was ich gemacht habe. Das war so dieser Moment, ich gesagt habe, oh nee. So nicht mehr. Also da habe ich wirklich, das war so dieser, also ich bin jemand, der fällt hin, der heult, der suhlt sich in seinem Schmerz, wie das, glaube ich, jeder so tut. Und dann gibt es so einen Moment, wo so der Schalter umgeswitcht wird und so meine innere Amazone hochkommt und sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt hörst du auf zu heulen und dich darin zu suhlen. Jetzt wird aufgestanden, ne? Krönchen richten und so weiter. Und es reicht. So, und das war auch so der Moment, wo ich gesagt habe, nie wieder. Und ich habe in der Tat dann mein Geschäftskonzept einfach komplett über den Haufen geworfen. Habe gesagt, gut, wenn ich jetzt nicht am Kapitalstock sitze, was muss ich verändern? Also ich habe meine ganze Marke umgebaut. Das Thema stimmige Wirkung war immer noch der Markenkern, aber die Zielgruppe war nicht mehr der Verkäufer, der Vertriebler, der souverän auftreten muss, sondern das Gesamtkonzept des Unternehmens. Denn der Mitarbeiter ist ja der Markenbotschafter. Aber ich hatte ganz oft in den Seminaren ebenso das Ding, die sitzen da, weil sie drin sitzen müssen, aber nicht verstehen, was sie als Mensch, nicht nur durch ihre Optik, durch ihr Verhalten und durch ihre Kommunikation, denn einem Unternehmen antun können. Social Media kam dann eben gerade dazu, ja, durch ein falsches Verhalten, durch die falschen Likes, die falschen Bilder, ja, besoffen in der Bar, Party machend, als Mitarbeiter im Unternehmensaccount. Haben wir alles mal erlebt. Ja. Ist heute nicht mehr so viel, aber muss ich nicht drüber reden, solche Erfahrungen. Und habe dann dementsprechend darüber angefangen zu bloggen, Vorträge zu halten, auf die Bühne zu gehen, mich sichtbar zu machen. Und schwupp, ja, stand ich dann ein halbes Jahr später im Manager-Magazin als die führende Expertin für.
Cool. Sehr gut, ja.
Ja, geil. Also im Rückblick denke ich mir so, Wahnsinn. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber es war einfach so ein Rennen. Ja. Rennen um dein Leben. Mein Insolvenzverwalter hat mir damals gesagt, wir müssen nicht zumachen, wir kriegen eine, also ich darf mein Business weiterführen, weil das war auch so ein Punkt, der nicht klar war.
Ja, klar.
An der Stelle, aber da war ich ihm dankbar, dass quasi mein neues Konzept ihm dann auch zugesagt hat. Ja, hat dann funktioniert, ne? Aber war trotzdem, ich sag dir ganz ehrlich, hätte ich das vorher gewusst, was das psychisch mit mir macht, mit der Insolvenz. Ich hätte alles probiert, um das nicht anmelden zu müssen. Denn es war keine Krise, in der ich war, genauso wie wir das jetzt mit Corona haben, sondern es war im Grunde genommen so ein dauerhafter, mir fällt gerade das Wort nicht ein, Entschuldigung, so ein dauerhafter Schockzustand. Ne?
Man ist in so einer Parallelwelt, ne? In so einem Tunnel irgendwie.
Also so paralysiert. Ne? Ich habe es halt auch gemerkt, ich habe im Nachgang, viele Jahre später, habe ich dann, wenn ich dann auch einen Burnout hatte, war dann einfach zu viel für meine Psyche, mit einem Coach, mit einem richtig tollen Coach gearbeitet und das alles aufgearbeitet. Und meinte auch, ja, im Grunde genommen warst du die ganze Zeit über in so einem Schockzustand und hast deswegen, oder ich hab mir einfach ständig selber sabotiert. Ich habe so tolle Leute kennengelernt. Wir haben es über das Netzwerken ja kennengelernt. Du weißt ja auch, stell mich in einen Raum mit fremden Leuten, am Ende sitze ich in der VIP-Lounge, ja, ohne dass ich da vorher ein Ticket für hatte. Ich habe da Spaß dran, also Menschen zusammenzubringen oder überhaupt Menschen kennenzulernen, finde ich großartig. Und dann hatte ich so viele Chancen, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Ich habe mich immer wieder klein gehalten, sabotiert und ich wusste nicht, warum. Einfach, weil diese Insolvenz in meinem Kopf einfach was gemacht hat. Und ich weiß ja wirklich, an dem Tag, wo ich vom Amtsgericht das Schreiben bekommen habe, es durch. Boah. Das war so Phönix aus der Asche. Ne? Irgendwie, ich hatte das Gefühl, so ein ganzer Panzer fällt von mir. Mhm. Ich habe, glaube ich, eine Woche lang nur noch geweint, weil einfach so ein Druck, ne, dieser Schock endlich mal, also ich konnte das irgendwie, ich kann es gar nicht erklären, aber das war, ich merke das jetzt schon, wie ich wieder anfange, innerlich zu zittern, total krass. Das Leben fängt wieder, ich darf wieder leben. Doch, diese Erlaubnis wieder, mir was leisten zu dürfen, Urlaub fahren zu dürfen, mir mal ein Kleid kaufen zu dürfen. Ne? Das sind alles so Dinge, die ich mir vorher einfach nur in ganz geringen Maßen erlaubt hatte. Das war sehr, sehr krass. Von daher genieße ich mein Leben jetzt oben.
Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht eine Leiche in deinem Keller und weißt nicht, wie du sie in deiner Kommunikation über dich professionell transportieren kannst? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich entwickle und schreibe für dich deine Personal Brand Story und unterstütze dich dabei, sie zu verbreiten. Vereinbare noch heute ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.personal-brand-story.de oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Ich muss unbedingt noch eine Begebenheit ansprechen, die ich total faszinierend finde und von der die meisten unserer Hörerinnen und Hörer bestimmt, die das noch nie erlebt haben. Du warst in Hollywood. Du warst bei den Oscars, bei der Oscar-Verleihung.
Ja.
Das war jetzt nicht nur zum Vergnügen, du hast dort auch eine Fortbildung gemacht. Du warst bei dem an dem Leo Strasberg-Institut, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau.
Was hast du da genau gemacht?
Ja, ich bin angesprochen worden für ein Konzept, Female Speaker in Deutschland groß zu machen. Denn das ist immer noch so eine Quotengeschichte, wenn... Also ich habe ja durch meine Arbeit mit den Vertrieblern damals ja immer eine sehr starke Connections mit den Vertriebsleuten, auch mit den Jungs auf der Bühne, ob es jetzt Dirk Kräuter ist oder der Martin Limbeck oder ähnliches. Und bin dann immer wieder auch mehr oder minder als Quotenfrau in diese ganzen Vertriebsoffensive Tagesvortragsveranstaltungen reingekommen. Und dadurch sind viele Leute auf mich halt aufmerksam geworden und irgendwann kam so dieses Thema auf, okay, wir brauchen einfach mehr Frauen auf der Bühne und es sind ja viele Initiativen auch passiert in der Zwischenzeit. Und wurde damals überlegt, okay, in Deutschland gibt es noch keine wirklich tollen Konzepte, gucken wir uns Amerika an, wie machen die das? Ja, die verdienen dort, also bei allem, was sie dort auf der Bühne tun, kannst du 1 bis 2 Nullen einfach mal hinten dran hängen. Mhm. Das ist aber auch die Kultur, weil bei uns ist Bildung kostenfrei? Das kennen wir einfach nicht anders. Wir haben es erlebt, als plötzlich die Unis ja Gebühren erhoben haben, was hier in Deutschland los war. In Amerika ist es normal, dass du für Bildung bezahlen musst. Dafür sparen die Eltern, sobald das Baby quasi diagnostiziert worden ist. Das ist noch nicht mal auf der Welt. Dann wird schon ein College-Plan angelegt oder ein Fonds. Von daher zahlen dort die Leute, um auf einen Vortrag zu gehen, um überhaupt eine Fortbildung zu machen, teilweise exorbitante Beträge. Mhm. So, und dementsprechend verdienen die Leute auf der Bühne dort auch mal eben 1 Million für einen Abend oder so. Das ist Wahnsinn, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und wir wollten das einfach mal erleben. Es wurde ein Konzept aufgebaut, auch mit dem Leute kennenlernen, das ganze Showbiz kennenlernen, also quasi diese Entertainment-Welt kennenlernen. Und da gehörte eben auch die Oscar-Verleihung dazu. Also die Oscars, das ist ein Riesen-Event, also die Academy Awards an sich. Es gibt ja die Verleihung, die quasi es ist E-Theater. Ich komme gleich drauf. Ich habe es gerade nicht so mit Namen, sorry. Stattfindet, das sind ausgesuchte Plätze und da sind eigentlich auch nur die Leute, die wirklich irgendwie nominiert sind oder in den Crews mit drin sind. Da kommst du so als Normalsterblicher mit einem sehr hohen Scheck nur rein und das war es halt nicht. Wir waren auf einer der Chinese Theater, so heißt es, auf einer der Parallelveranstaltungen quasi, wo die kleineren Stars und Sternchen rumgelaufen sind. Also jetzt nicht eine Angelina Jolie neben dir gesessen hat, aber von Serien, die du so aus dem Fernsehen kennst, ne? Auch eine sehr coole Geschichte. Ich habe, das ist auch ganz spannend, das muss ich gerade erzählen, weil ich das so lustig fand. Meine Mutter liebt, ich glaube, die läuft immer noch, die Serie, die habe ich als kleines Kind schon mitgucken dürfen, Reich und Schön. Mhm. Ich glaube, die gibt es immer noch. Und eine der Schauspielerin der ersten Runde, eigentlich so die fiese Böse, die Brooke, die saß neben mir an meinem Tisch. Und das war so, wo ich dachte, so, wie geil ist das denn? Die hat dann ein Selfie gemacht, das hat meine Mutter geschickt. So, guck mal, ne? Die Frau, die du seit Jahren im Fernsehen begleitet. Das
super.
Das war irgendwie so ein sehr cooler Moment. Ja, na jedenfalls, also das war so eine Kombination aus Schauspiel, verbessere deine Bühnenqualitäten am Lee Strasberg Institute, hin zu, wie läuft eigentlich so eine PR-Geschichte auf dem roten Teppich ab. Ganz faszinierend. Also du wirst, stell dir eine Fabrikhalle vor, ja, wie am Flughafen mit diesen geschlängelten Gängen. Alles roter Teppich. Innerhalb dieser geschlängelten Gänge steht die Presse aneinander gepresst. Also wirklich, ja, Corona, also ne, nicht Corona-mäßig. Und du läufst dann quasi um die herum, ja, Kleid an Kleid, weil du dann mit deiner Ballrobe dann da quasi langläufst, mit deinen Begleitungen. Und dann wirst du vom Fernsehen, vom Radio, von Podcastern, von Bloggern interviewt.
Wie cool.
Ja, die einen gucken mich an und sagen, wer bist du? Ja, die dich dann nicht kennen. Dann gab es einen Pressesprecher, der gesagt hat, ja, so und so, ne, ist Expertin für Germany, bababab. Und dann kam halt dazu, dass wir dann noch eingeladen worden waren zum LA Talk Radio oder in andere Shows, hauptsächlich ins Radio eigentlich dort vor Ort. Und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, die ich hier in Deutschland so noch nie gemacht habe, auch auf keinem roten Teppich, auf keiner größeren Veranstaltung. Was für eine Massenabfertigung das auch wirklich ist. Also das sieht man auch nirgends im Fernsehen. Man kann so ein bisschen erahnen, wenn man so den richtigen, echten Academy Award roten Teppich sieht, ja, wo man, weiß nicht, hier ProSieben oder wer auch immer dann da steht und dann sieht man so ein bisschen so links und rechts die Presse stehen, aber für die kleineren oder No-Names oder Wannabes, wie wir ja im Grunde genommen da auch unterwegs waren, so diese wirklich, diese Schlange dann dadurch, es hat 2 Stunden gedauert, bis wir da durch.
Boah, da tun die ja da schon mal die Füße weh.
Ja, also das Coole ist an einem langen Kleid, ne, dass du dann auch andere Schuhe anhaben kannst. Ein kleiner Trick unter uns Klosterschwestern, ja. Von daher, das ist, die hast du dann nochmal eben umgetauscht vorher. Also das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Überhaupt, also Amerika oder gerade LA ist auch, wenn du dort nicht netzwerken kannst, hast du verloren. Mhm. Ne? Also das funktioniert alles wirklich nur über Vitamin B, auch so die Community. Es gab halt auch eine richtig große deutsche Community, die sehr, sehr erfolgreich, sehr drin war. Und wenn du da halt irgendwie Anschluss gefunden hast, dann bist du auch, also du kommst sehr schnell rein. wenn du ne, dementsprechend dich auch verkaufen kannst, das ist halt auch wichtig. Du musst allerdings viel schneller als hier bei uns in Deutschland beweisen, dass du es kannst. Mhm. Also du kriegst die Tür geöffnet und dann musst du sofort performen. Wenn du dann nicht schaffst, zu überzeugen, zu begeistern, dann bist du so schnell, wie du drin warst, auch wieder draußen.
Wahnsinn.
Ne? Also das, man hat ja diese Auswanderer-Shows, die man sich auch gerne mal anguckt. Ab und an war ja auch Amerika dabei, Hollywood und so. Und das, was dort gezeigt wird, ist noch ein bisschen krasser in der Realität.
Okay.
Ne? Also du hast dort, du musst wirklich, gut, es kommt natürlich auf das Business drauf an, wenn du dich jetzt als Schauspieler, als deutscher Schauspieler in Amerika bewirbst, hast du natürlich echt ein Problem. Ne? Sei denn, du bist wahnsinnig speziell oder hast schon echt was erreicht hier und kannst was vorweisen. Insgesamt das Showbusiness, hartes Pflaster. Also das ist kein Wunder, dass eigentlich jeder Kellner dort drüben eigentlich Schauspieler ist, ne, wenn man das so will. Okay. An der Stelle. Aber ich habe tolle Sachen auch gelernt, auch für die Bühnenerfahrung. Und ich möchte es nicht missen.
Mhm.
Fast einen Monat war das, die wir dort.
Echt so lange warst du da?
Ja.
Okay.
Ja, ich habe das, da habe ich ehrlich gesagt auch mit den Lives erstmal überhaupt angefangen. Ich habe kamen ihre Zufälle. Ne? Ich saß am Flughafen oder ich bin am Flughafen angekommen und ich habe noch nie bei einem Overseas-Flug alle meine Koffer sofort bekommen. Es hat immer irgendwo einen Koffer gefehlt. Das kannte ich nicht anders. So klassisch kam tut eine Reise. Ne? Und dann komme ich da an und die ersten Koffer auf dem Band sind meine. Man kann sich nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe, wirklich nicht. Und ich habe dann ein Video aufgenommen. Das war eigentlich, also ich habe das dann über Facebook gesendet, sollte es eigentlich nur an eine Person senden wollen und habe dann natürlich den falschen Knopf gedrückt, in der Euphorie, nicht geschlafen auf dem Flug, Klassiker, und habe es dann an meine komplette Community geschickt. Also stehe so am Flughafen so total verpennt und freue mich, dass meine Koffer da sind. Völlig Bananen eigentlich, ne? Interessiert keine Sau, dachte ich. Total spannend, was ich an Kommentaren und Feedback bekommen habe da drauf. Dachte mir so, wie cool. Und das hat mich irgendwie animiert, zu sagen, gut, dann nehme ich euch mit. Ich erzähle euch ein bisschen was und habe dann teilweise drei Videos am Tag aufgenommen, so erzählt, was eigentlich so passiert ist. Die sind heute noch auf Facebook auf meiner Fanpage, wenn ihr also mal wissen wollt, was in Amerika so los war an der Stelle. Und das war so meine erste Erfahrung, wirklich so mit Live-Gehen und YouTube-Videos und überhaupt so mit der Community zu arbeiten. Das war eine sehr coole Erfahrung, noch über ein Jahr später. Ich habe ja wirklich nur diese 3 bis 4 Wochen, ich glaube, 3 Wochen habe ich nur aufgenommen, haben mich ein Jahr später noch Leute darauf angesprochen, haben gesagt, wann gehst du wieder nach Amerika, wann kriegen wir wieder Videos von? Und ich so, okay, krass. Also schon so verrückt wie dieses, ich mag mich jetzt nicht als Influencer in dem Moment bezeichnen, aber so der Weg dahin durch so einen Zufall eigentlich ausgelöst werden kann. Das ist interessant.
Ja, cool. Du hast eingangs in unserem Gespräch gesagt oder im Vorgespräch, wie sehr sich dein Business jetzt auch, weil ich einen Schub es bekommen hat, durch Corona. Ne?
Ja.
Wenn du das jetzt so in Prozent ausdrücken würdest, was war vor März und was ist seit März passiert?
Also im März ist erstmal die Bombe geplatzt, dass die Hälfte meiner Kunden mal eben ihre Aufträge storniert haben.
In welchem Bereich?
Trainer. Viel Wissensvermittler, also ich bin ja, also meine Kunden sind ja hauptsächlich Dienstleister, viele aus Panik, viele aber auch zum Beispiel eine Frau, die ein Sportstudio hat, die eben zum Thema Sporternährung, gesundes Leben, was machen wollte, die gesagt hat, ich habe jetzt gerade keine Kunden mehr, meine Kunden haben jetzt alle storniert, ich habe keine Kohle mehr, um das weiterzuführen. Also solche Sachen, viele aus Vorsicht, viele eben auch aus solcher Notsituation heraus, und dann sitzt du erstmal da und denkst dir so, oh Scheiße.
Ja, hallo. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt.
Ja, hallo, zweite Krise. Also dieses Wort Insolvenz kam plötzlich wieder hoch und ich dachte so, oh Gott, nicht schon wieder. Und dann passierte was Wunderbares. Quasi, also so ein paar Tage später, also der 13. März war so mein Stichtag, weil ich eigentlich nach Barcelona fliegen wollte an dem Tag und mein Mitarbeiter mich Freitagabend anrief und sagte, Carmen, du brauchst gar nicht erst zu fliegen. Morgen wird Barcelona bzw. Spanien zugemacht. Dachte man, du wirst mich verarschen. Ja, so Lockdown war noch bei uns noch gar nicht im Gespräch, total spannend. Nein. Jedenfalls passierte dann ein paar Tage später wirklich so ein Swift bei vielen, die gesagt haben, so Messe geht nicht mehr, Live-Veranstaltung geht nicht mehr, wir haben jetzt wahnsinnig viel Marketing-Budget übrig, wir müssen aber sichtbar sein und bleiben und werden. Was können wir tun? Und dann rasselte, und dann fing ich ja auch in der Zeit an, oder habe in der Zeit selber Podcasts zum Thema Podcast-Marketing ja auch rausgebracht und war auch viel live auf Veranstaltungen, ähnlich, ob es irgendwie dann noch ging. Und dann kamen die Leute plötzlich auf mich zu und sagten, wir haben ja mal vor 3 Jahren Barcamp, ihr Podcast, ihr Vortrag, wir müssen jetzt. Wir haben jetzt gar keine andere. Ne, das ist das Einzige, was jetzt irgendwie geht. Also der Schwenk ins digitale Marketing. Ist natürlich für viele eine riesen Herausforderung gewesen, weil sie nichts Digitales hatten, also eine Webseite, aber das klammere ich jetzt mal aus, also null digitale Prozesse dahinter, denn mal ganz ehrlich, ihr Lieben, also alle, die jetzt zuhören und sagen, geil, dann mache ich jetzt auch einen Podcast, nur einen Podcast zu haben, ist schön, super, ist eine tolle Erfahrung, bringt auch viel, aber nur, wenn dahinter auch ein Prozess ist, ne? Wenn du Klassiker wie Newsletter hast, wo die Leute sich anmelden können, also sprich Kontakt zu dir aufnehmen können, wenn du in Social Media unterwegs bist, wenn du irgendwie einen Prozess, Vertrieb und Marketing dahinter hast, wo all die, ne, wenn wir mit Marketing reden, wir gerne von Trichtern, wenn die oben reinfallen, die quasi dann Podcast hören und irgendwie durch diesen Trichter auch aufgefangen werden können. Wenn du das nicht hast, dann ist es eine tolle Erfahrung, die dich aber, und das ist ja bei vielen, die dann sagen, ja, ich habe so einen tollen Podcast, macht mir auch Spaß, aber bringt mir nichts. Ja, weil genau die Prozesse dahinter nicht da sind. Ne? Das ist immer so, wenn Vertriebler mir sagen, Marketing funktioniert nicht, dann gucken wir uns erstmal an, wie dein Marketing aussieht. Dann können wir drüber reden, ob es funktioniert, beziehungsweise warum es nicht funktioniert. Und das ist genau der Punkt dann dahinter, dass das bei vielen Unternehmen einfach erstmal das Problem war, überhaupt diese ganzen Prozesse aufzubauen, deswegen länger auch gedauert hat. Oder bei vielen, die gesagt haben, ich blinder Aktionismus, ich muss was tun, und dann erstmal gebremst worden sind, nach dem Motto, worüber reden wir denn? Ja, also was ist denn dein Thema? Mach erstmal, also deinen Contentplan erstmal nur im Kopf, bereinige erstmal deine Stresssituation an der Stelle. Und so hat es dann dazu geführt, dass wir Podcasts, die auch teilweise im Dezember letzten Jahres bei uns angemeldet worden sind und gesagt haben, wir arbeiten jetzt zusammen, vor kurzem erst online gegangen sind. Also sehr lange Prozesse dann teilweise. Aber ich bin dann auch jemand, der dann sagt, pass auf, ich gehe nicht raus, weil es nicht gut ist. Weil mein Name steht dahinter, aber vor allen Dingen auch der Erfolg meines Kunden. Weil wenn er einfach sagt, ich möchte aber bei Termin, ich sehe scheiß auf den Termin, sorry dafür, wenn du mit der ersten, mit Auftakt deiner Show die Leute schon vergraulst, brauchst du gar nicht erst weitermachen. Ja? Das ist genauso, wenn ich jetzt einen Vortrag halte und in den ersten 2 Minuten vor mich hinstammel, meinen Namen nicht mehr weiß, wie mir das übrigens immer passiert ist, dann hören die Leute beim Rest nicht mehr zu. Dann verlassen sie den Raum. Ja, und dann kannst du noch so gut sein hinterher, sie kriegen es nicht mehr mit. Und das ist beim Podcast genauso. Ja, im Durchschnitt, und das hat sich mittlerweile auch erhöht, wir sprechen vom Durchschnitt von Anfang des Jahres, die neuen Statistiken habe ich aktuell noch nicht, gibt es so 6 Shows pro Person, die so über die Woche gehört werden. So, das heißt, ich habe Konkurrenz. Ja, und wenn mein Slot einfach nicht bedient wird, weil ich, so wie ich jetzt einmal gesagt habe, ich kümmere mich jetzt um meine Kunden und dann irgendwann wieder um meinen eigenen Content, weil ich habe einfach nur ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung, und mein Slot wird nicht mehr bedient bei meinem Hörer, dann sagt er, dann
hole ich den anderen.
Genau. Wird gesetzt. So. Dann kriege ich die entweder wieder, weil die darauf warten, dass ich wiederkomme, weil sie mich toll finden, oder ich muss dafür kämpfen, dass sie wiederkommen, oder habe sie für immer verloren. Ne? Also auch das Thema Kontinuität ist da ganz wichtig. Also es gibt so viele Dinge, die man Podcasten gut und falsch machen kann, aber vor allen Dingen das ganze Konstrukt drumherum. Marketing ist eine Maschine. Wenn ich das verstanden habe und die ganzen Zahnrädchen, die hier miteinander, die ineinander greifen müssen, auch da habe und richtig öle, dass sie auch regelmäßig gut laufen und nicht stehen bleiben und quasi die ganze Maschine, ne, ein Rädchen funktioniert nicht, deswegen hört der ganze Prozess auf zu funktionieren. Wenn ich das verstanden habe und es richtig mache, entweder alleine oder mit dem Team, dann habe ich auch Erfolg, egal mit was für einem Marketing-Medium ich arbeite. Der Podcast ist ja nur ein Teil oder eine Möglichkeit von vielen.
Was hast du noch für Ziele jetzt? Nachdem das neue Jahr kommt, es ist Zeit, sich über das 2021 Ziele Gedanken zu machen. Was sind deine Ziele im nächsten Jahr?
Was sind meine Ziele? Ich habe ein gewisses Umsatzziel, was ich mit meinem Team vereinbart habe. Und ja, aber das ist nicht für 21, das ist für weiter. Ich habe das Ziel Deutschland, Amerika, Asien. Also in Amerika und in Asien quasi die Dependance zu haben.
Cool.
Denn mit dem Thema, Podcasten ist international,
Ich spreche ein paar Sprachen fließend von, beziehungsweise mein ganzes Team auch. Also wir können eigentlich auf der ganzen Welt arbeiten, weil wir alle Sprachen abdecken. Das ist so cool. Wenn du so Leute hast, die auch so multitalentiert sind, das ist einfach nur genial. Und das ist einfach so das Ziel. Also wirklich in Amerika eine Dependance zu haben und in Asien. Einfach der, was viele nicht auf dem Schirm haben, der asiatische Markt, der asiatische Podcast macht so viel weiter als wir im Westen. Auch als
okay.
Wahnsinn. Also alle gucken hier nach Amerika, ne? Aber nur wenn wir jetzt uns nur die Werbewirtschaft angucken, das, was China 2020, 2018 umgesetzt hat, ist eine Null mehr, als das Amerika umgesetzt hat. Also Millionen gegen Milliarden. Da sind nur eine Null mehr, ein paar mehr. Entschuldigung. An der Stelle, das ist verrückt, ne? Und deswegen ist es sehr spannend, da auch international halt Fuß zu fassen, beziehungsweise mitzumischen. Aber dafür muss Deutschland noch ein bisschen größer werden, bevor ich mich da aus dem Teich in den anderen wage.
Großartiges Ziel, super. Ja. Und meine Abschlussfrage ist, wenn du heute deine Biografie schreiben würdest, welchen Titel würde sie tragen?
Oha. In der Tat habe ich meinen Titel aufgeschrieben, aber ich habe den jetzt gerade nicht im Kopf. Kann ich dir gerade nicht beantworten.
Kein Problem. Aber es regt zum Nachdenken an.
Ja, in der Tat. Ich liebe es ja, Dinge aufzuschreiben. Irgendwo steht es. zum Gehirnentlassenen an der Stelle. Ja. Ich fange jetzt gerade an, drüber nachzudenken. Aber es ist in der Tat, ich hab angefangen, dran zu schreiben. Weil auch gerade durch viele Interviews, die ich letztes Jahr geführt habe, so zu meiner persönlichen Geschichte, wo ich so viele Feedbacks auch bekommen habe und so viele Leute gesagt haben, so danke, dass du so offen drüber gesprochen hast. Das hat mich entlastet und mir so dieses, ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin nichts wert, Gefühl genommen. Dass ich mir dachte, so wie toll. Also wenn du durch das bisschen jetzt schon viele Leute inspirieren konntest, dann ist es vielleicht auch mal wert, ein bisschen mehr darüber zu schreiben, so Hintergründe. Und von daher, ist das in Arbeit. Aber das wird noch ein bisschen dauern, glaube
ich. Ja, ganz wunderbar. Kam ganz, ganz lieben Dank für unser tolles Gespräch nach so langer Zeit.
Ja, sehr gerne.
Es fühlt sich nicht an, als wäre so viel Zeit vergangen. Toll, dass du bei mir warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und ich nehme dich jetzt mit in mein Facebook Live. Wir tauschen jetzt die Rollen.
Ja.
Freue ich mich jetzt auf. Oder
ich mich auch.
Ja, wunderbar. Danke, meine Liebe.
Du glaubst, dass du nicht genug Material für deine Story hast? Ich bin ganz sicher, dass es jede Menge gibt, das du erzählen kannst. Wir müssen nur ganz genau hinschauen, deinen Storyschatz suchen und ihn dann zum Strahlen bringen. Jeder von uns hat eine Story, die seine Personal Brand prägt. Lass sie uns erzählen.